Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christiane Kess, herzlich willkommen. Ein zerrissener Pass. Er soll Maria Kolesnikova angeblich davor bewahrt haben, in die Ukraine gezwungen zu werden. Zumindest berichten die Mitstreiter der prominenten Oppositionellen in Belarus, dass sie, nachdem sie gewaltsam zur ukrainischen Grenze gebracht worden war, das Dokument zerrissen hat. Ihr weiteres Schicksal ist allerdings ungewiss. Auch heute Abend erreichen uns Nachrichten aus Belarus, dass weitere protestierende Oppositionelle festgenommen wurden. Gleich die aktuelle Lage und dazu ein Interview mit Helmut Scholz. Er ist Mitglied im Europäischen Parlament für die Linke, gehört der Delegation für die Beziehungen zu Belarus an. Wie kann der Autoindustrie geholfen werden? Die Branche und damit etliche Arbeitsplätze. Sie hängt zwischen den Umsatzeinbrüchen durch die Corona-Krise und den Anforderungen für bessere Umweltstandards. Ein hochrangiges Treffen im Kanzleramt widmete sich diesen Herausforderungen. Auch dazu mehr in den kommenden Minuten. Es sind die Frauen, die der Oppositionsbewegung in Belarus ein Gesicht geben. Die Bewegung, mit der seit Wochen Massen von Menschen auf die Straße gehen oder in den Betrieben streiken. Sie wollen den autoritären Machthaber Alexander Lukaschenko loswerden, der als letzter Diktator Europas gilt. Es sind unter anderem deshalb die Frauen, weil deren Männer, die gegen Lukaschenko antreten wollten, im Gefängnis sitzen. Und das Regime in Minsk erhöht jetzt auch den Druck auf die Frauen, heute auf Maria Kolesnikova. Die prominente Oppositionelle hatte immer betont, sie wolle Belarus nicht verlassen. Tilko Gries berichtet.
Noch immer ist unklar, wo sich Maria Kolesnikova aufhält. Den Worten des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zufolge wurde sie an einem Grenzübergang zwischen Belarus und der Ukraine in der Nacht festgenommen. Eine Bestätigung von ihr selbst, Anwälten oder anderen Oppositionellen dazu gibt es nicht. Tatsache ist aber wohl, dass Kolesnikova in Grenznähe war. Zwei weitere Oppositionelle sind nach Berichten aus der Ukraine über die Grenze gelangt, sie selbst aber nicht. So stellt es der stellvertretende ukrainische Innenminister Anton Geraschenko dar. Aus Belarus wurden heute Nacht zwei Belarussen außer Landes gebracht, die dort in der Opposition gegen das Lukaschenko-Regime tätig sind. Bei einer Befragung durch unseren Grenzschutz sagten sie, dass sie in Minsk gemeinsam mit Maria Kolesnikova von Beamten in Zivil gewaltsam in ein Auto gesetzt worden seien. Dann wurden sie in Richtung Grenze gebracht. Maria Kolesnikova hat Maßnahmen ergriffen, sodass es juristisch unmöglich wurde, sie über die Grenze zu bringen. Seitdem wird gefragt, welche Maßnahmen könnten das gewesen sein. Interfax Ukraina, eine Nachrichtenagentur, berichtet, die Oppositionspolitikerin habe ihren Pass zerrissen. Ohne gültige Dokumente sei es den belarussischen Behörden unmöglich gewesen, sie des Landes zu verweisen. Unterdessen hat Präsident Alexander Lukaschenko russischen Staatsmedien heute ein Interview gegeben, das noch nicht ausgestrahlt wurde. Allerdings sind einige Fragmente bekannt geworden. Denen zufolge hat Lukaschenko erstmals angedeutet, er sei vielleicht schon, Zitat, etwas zu lange an der Macht. Er plane aber keinen Rücktritt. Indes könne er sich Neuwahlen vorstellen, allerdings erst nach Verfassungsänderungen. Einen Dialog mit dem Koordinierungsrat der Opposition lehnte er nach wie vor ab. Aus diesem Koordinierungsrat hätte an anderen Tagen wohl Maria Kolesnikova eine Reaktion auf die Äußerungen Lukaschenkos abgegeben, aber das kann sie ja zurzeit nicht. Andere führende Mitglieder des Präsidiums haben ebenfalls unter Druck das Land verlassen. Pavel Latuschko hält sich inzwischen in Polen auf. Er sagte dem unabhängigen Sender Dost als Reaktion auf Lukaschenkos Aussagen, eine Neuwahl sei denkbar, aber unter Bedingungen.
Wenn diese Wahl für morgen früh angesetzt wird, dann sind wir natürlich einverstanden. Wenn wir vom Grundsatz der Verfassung ausgehen, dass ein Kandidat für das Amt des Präsidenten nur zweimal antreten darf, dann ist das in Ordnung. Eine solche Bedingung würde vermutlich Amtsinhaber Lukaschenko, der bereits 5 Amtszeiten regiert und dazu eigens die Verfassung geändert hatte, von einer Neuwahl ausschließen. Pavel Latuschko misst den Äußerungen Lukaschenkos wenig konkrete Bedeutung bei. Das ist alles wieder einmal eine politische Erklärung, die auf nichts basiert. Man muss der Wahrheit in die Augen sehen. Das heutige Staatsoberhaupt hat sich nur ein Ziel gesetzt, seine eigene Macht zu sichern. Wenn er über den Staat spricht, dann hat er einen französischen König im Kopf. Der Staat bin ich. Dass sich Lukaschenko in russischen Medien äußerte, muss vor dem Hintergrund seines in den nächsten Tagen anstehenden Besuches in Moskau verstanden werden. Dort wird es dann im Gespräch mit Wladimir Putin um eine tiefere Integration, eine engere Union gehen. Der belarussische Präsident erklärte, im Grundsatz sei er bereit, sein Land und Russland enger zusammenzuführen.
Tilko Gries berichtete aus Moskau und die Reaktionen aus Berlin fasst Isabel Reifenrath zusammen.
Bundesaußenminister Maas schrieb auf Twitter, man sei in Sorge um Frau Kolesnikowa. Am Sanktionspaket der EU werde mit Hochdruck gearbeitet und wenn Lukaschenko seinen Kurs nicht ändere, werde man reagieren. Die Opposition fordert sofort eine Reaktion. FDP-Außenpolitiker Bijan Jesarei meint, der Bundesaußenminister hätte sich früher für den Schutz der Oppositionellen einsetzen müssen. Dass mitten in Europa eine führende Oppositionspolitikerin verschwinde, sei inakzeptabel und könne unter keinen Umständen folgenlos bleiben. Der Grüne Omid Nuripur sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, es räche sich nun, dass die Bundesregierung nicht mit der belarussischen Opposition gesprochen habe. Sie seien auch so von Lukaschenko als ausländische Agenten diskreditiert worden. Mehr Kontakte bedeuteten für die Oppositionellen auch mehr Schutz und Unterstützung.
Informationen von Isabel Reifenrath und ich habe vor etwa 2 Stunden gesprochen mit Helmut Scholz. Er ist für die Linke Mitglied im Europäischen Parlament, gehört dort unter anderem der Delegation für die Beziehungen zu Belarus an. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob er über die Ereignisse um Maria Kolesnikowa mehr weiß als das, was aus den Medien bekannt ist.
Nein, leider habe ich auch keine genauen Informationen darüber hinaus und ich kann mich nur allen Forderungen anschließen, die sagen, natürlich muss sie sofort freigelassen werden. Also sie ist offensichtlich im Gewahrsam in der Grenzstation selbst oder in einer der umliegenden Gegenden und Städten, aber das kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht.
Das Regime in Minsk versucht ja offenbar, Oppositionelle wie Kolesnikowa loszuwerden. Wie wichtig sind die für die Oppositionsbewegung in Belarus?
Also ich sehe, dass sozusagen die Frauenbewegung in dem Land, was ja so vielleicht gar nicht zu erwarten war, dass sie jetzt das Gesicht des Aufbegehrens von vielen Bürgerinnen und Bürgern in Belarus sind und geworden ist. Und insofern spielt natürlich auch Maria Kolesnikowa eine bedeutende Rolle in dieser Frage. Sie war ja die einzige noch im Land verbliebene der 3 Frauen, die in den letzten Wochen das Symbol für dieses Aufbegehren geworden sind. Und insofern ist sie zu den Streikenden gegangen, ist sie als Kundgebung aufgetreten, hat sie sich an Protestaktionen beteiligt. Insofern ist sie schon ein wichtiges Gesicht für die Bewegung.
Was glauben Sie, was passiert, wenn jetzt alle prominenten Gesichter einfach wegfallen? Kann die Bewegung ohne sie weitermachen?
Na, so wie die Frauen ja eigentlich vorher auch nicht groß in der politischen Bewegung bekannt waren und sozusagen nationale Berühmtheit gehabt hätten, glaube ich, dass auch andere Personen sich dann in diese Bewegung einreihen werden. Also die Bewegung, glaube ich, wird nicht aufhören. Und insofern ist ja das Interessante an der Entwicklung dort, dass es ihnen um die innenpolitische Selbstklärung der weiteren Entwicklung des Landes geht. Und sie sagen alle selbst, keine Einmischung von draußen, weder von der Russischen Föderation, noch von der Europäischen Union oder vielleicht noch anderen Mächten. Und das, glaube ich, sollten wir auch gerade, wenn wir jetzt diese Entwicklung in Belarus verfolgen, immer im Auge haben. Wir müssen alles dafür tun, dass eine politische Klärung, und zwar durch die Belarusinnen und Belarusen selbst, möglich wird.
Herr Scholz, Sie haben gesagt, Sie glauben, dass die Protestbewegung weitergeht. Aber was bringt das, solange die Sicherheitskräfte im Land fest hinter Lukaschenko stehen?
Ja, ich weiß nicht, ob die so fest hinter Lukaschenko alle stehen. Die Polizei, dort gibt es durchaus auch Abwärtsbewegungen, soweit ich das weiß. Meine Forderung wäre zum Beispiel, die durchaus auch der Europäische Auswärtige Dienst, der Herr Borrell oder andere Vertreter der EU, meinetwegen auch die deutsche Ratspräsidentschaft der EU, an Lukaschenko richten sollten, dass die Polizei die jetzt wütenden schwarzen Brigaden oder wie auch immer da, also die bewaffneten Banden, die weder Polizei sind, weder OMON-Vertreter sind, wo niemand weiß, wo die herkommen, dass die durch die Polizei dingfest gemacht werden und deren Aktionen sozusagen sofort auch verfolgt werden müssen, weil die zielen offensichtlich auf Angst, Verunsicherung und Einschüchterung ab.
Wenn wir nochmal beim Status des Regimes bleiben, Lukaschenko sagt ja, er will nach wie vor nicht mit der Opposition reden, aber eine russische Nachrichtenagentur, die zitiert ihn jetzt mit den Worten, er sei vielleicht ein bisschen zu lange an der Macht gewesen. Er hat auch gesagt, er schließt Neuwahlen nicht aus. Das hat er, glaube ich, schon öfter gesagt. Aber sehen Sie erste Anzeichen dafür, dass das Regime wankt?
Na, sicherlich ist auch das Regime Lukaschenko vielschichtiger, als man oft vermutet. Und die Frage ist, wie stark sozusagen in dem Regime selbst die unterschiedlichen Akteure und Akteurinnen an einem klärenden Prozess sozusagen interessiert sind, lässt sich nur spekulieren. Und auch, ob da eventuell vom östlichen Nachbarn vermittelt wird, um eine Lösung nicht blutig und möglichst nicht mit Militär und Polizei zu verhindern, auch eingreift in die innere Abstimmungsrunde. Aber das sind vielleicht Spekulationen. Ich glaube, wir sollten deutlich machen, ein runder Tisch, wie es der Koordinierungsrat angeboten hat, sozusagen in den Dialog zu treten, ist der richtige Ansatz.
Aber wenn Sie Russland ansprechen, kann man nicht sagen, dass Lukaschenko nur noch deshalb im Amt ist, weil der Kreml ihn stützt?
Also so wie er bisher mal Russland gegen den Westen, also gegen die Europäer oder auch andere westliche Staaten oder umgekehrt wieder die EU sozusagen genutzt hat, um Russland zu erpressen. Ich glaube, er war ein Akteur, dem es vor allen Dingen um seine eigene Macht ging, der geschickt die geografische Position Belarussands genutzt hat als Pufferstaat oder als Staat zwischen den beiden Regionen Russische Föderation.
Aber Herr Scholz, wenn ich noch mal kurz einhaken darf, die Zusage von Seiten Putins war ja schon recht eindeutig, mit militärischer Unterstützung eben auch bereit zu stehen. Es ist die Rede davon gewesen, von Reserveeinheiten, von russischen Sicherheitskräften. Was gibt es denn daran denn noch zu zweifeln?
Sie haben ja ein vertragliches Verhältnis miteinander, diese beiden Staaten. Das sollten wir nicht außer Acht lassen.
Aber meine Frage war ja, ist Lukaschenko noch im Amt, weil er sich auf die Unterstützung aus dem Kreml verlassen kann, notfalls eben auch die militärische?
Die Frage ist ja, wie kommen wir zu Neuwahlen? Und insofern muss er diese zugespitzte Situation nutzen und sich deutlicher an Russland anlehnen, als er vielleicht noch vor einem Jahr gemacht hat. Da hat er ja noch sozusagen Russland versucht zu erpressen, mit Hilfe auch der Europäer. Und das, glaube ich, sind die Fragen, die ich meinte. Wir müssen sehen, dass er sozusagen eine eigenständige Perspektive für sich immer versucht hat zu eröffnen. Und gegenwärtig natürlich mit der Meinung vieler Belarusinnen und Belarusen, jetzt reicht's uns aber, ist eine neue Stufe eingetreten. Da, glaube ich, muss man jetzt sehr deutlich sagen, und das erwarte ich auch, dass auch die Russische Föderation sich hier weitgehend zurückhält und keine militärische Unterstützung geht. Das würde zu einem problematischen, innenpolitischen, bürgerkriegsähnlichen Situation führen können. Das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Wir müssen den Belarussen es ermöglichen, dass sie selber entscheiden, und zwar friedlich und auf politischem Wege.
Aber Herr Scholz, da hat Lukaschenko eventuell etwas Entlarvendes gesagt. Er wird jetzt zitiert damit, dass er gesagt hat, wenn er gestürzt würde, ist Russland als nächstes dran. Das würde er zusammen mit der russischen Führung denken. Hat Lukaschenko damit die zentrale Angst in Moskau eigentlich ans Tageslicht befördert?
Also ich sehe es anders. Ich glaube nicht, dass die Situationen so direkt vergleichbar sind, weil in Russland sehe ich diese Entwicklung einer Oppositionsbewegung überhaupt nicht in diesem Maße, oder ich sehe auch nicht diese Zuspitzung. Die Systeme sind nicht vergleichbar. Das Problem ist, er nutzt durch solche Aussagen oder er versucht durch solche Aussagen den Kreml sozusagen zu einem stärkeren Engagement ihm gegenüber in der belarussischen Krise zu zwingen.
Sagt Helmut Scholz, Mitglied im Europäischen Parlament für die Linke, und er gehört dort der Delegation für die Beziehungen zu Belarus an. Herr Scholz, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich bedanke mich.
Russland spielt also eine wichtige Rolle bei den Entwicklungen in Belarus. Und nun kommt als ein weiteres Element in diesem Zusammenhang der Fall Nawalny hinzu. Der bekannteste russische Oppositionelle ist in Russland vergiftet worden. So haben es Ärzte an der Berliner Charité herausgefunden. In dem Krankenhaus wird Nawalny seit Tagen behandelt. Einige politische Beobachter sind sich sicher, die Regierung in Moskau stecke auf die eine oder andere Art hinter dieser Vergiftung und wolle damit ein abschreckendes Beispiel an andere russische Oppositionelle senden, die sich vielleicht gerade durch die Proteste im benachbarten Belarus ermutigt sehen. Die Regierung in Berlin will Moskau unter Druck setzen, um für Aufklärung im Fall Nawalny zu sorgen. Klaus Remme berichtet.
Natürlich war der Fall Nawalny und die Frage, welche Konsequenzen nach dem Giftanschlag gezogen werden sollten, Thema in mehreren Fraktionssitzungen. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus sprach von spannenden Zeiten.
Es ist jetzt wirklich auch ein Test für uns, ob wir es schaffen, als Europäerinnen und Europäer zusammenzuhalten oder ob wir uns in irgendeiner Art und Weise da auseinanderdividieren lassen. Insofern stehen wir da wirklich vor spannenden Zeiten.
Brinkhaus müsste für diesen Test gar nicht zwingend auf die europäische Ebene schauen. Schon in seiner eigenen Fraktion gibt es höchst unterschiedliche Ansichten, etwa zum Stopp von Nord Stream 2 als mögliche Reaktion auf das Verhalten Moskaus. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wurde gestern Abend beim ARD-Talk Hart aber fair zur Frage von Wirtschaftssanktionen sehr grundsätzlich und sorgte nicht nur in den Reihen der Opposition für Widerspruch. Wollen wir Sanktionen nur, um in den Spiegel schauen zu können? Fragte Altmaier in die Runde und weiter.
Ich bin jetzt 26 Jahre im Parlament und ein bisschen länger politisch interessiert. Ich kenne keinen Fall, wo ein Land wie Russland oder ein vergleichbares Land durch Sanktionen zu einer Änderung seines Verhaltens bewegt wurde in der Vergangenheit. Ich kenne solche Fälle nicht, weil das dann immer auch eine Frage ist, die eher zu einer Verhärtung der Politik führt.
Unglaublich, kritisierte die europapolitische Sprecherin der Grünen, Franziska Brandner, umgehend via Twitter. Altmaier stelle die gesamte Außen- und Sicherheitspolitik seiner Regierung und der EU in Frage. Auch Altmaiers Parteifreund Norbert Röttgen widersprach heute Morgen bei RTL deutlich.
Der Wirtschaftsminister beschließt seit 6 Jahren mit die Sanktionen gegen Russland wegen der Annexion der Krim. Er steht also mit dieser Aussage im Widerspruch zu seinem Verhalten, das er seit 6 Jahren selber übt.
Die FDP-Fraktion hatte heute den russischen Oppositionellen Wladimir Karamursa zu Gast. Er selbst war 2015 und 2017 Opfer von Giftanschlägen. Es sei aus Sicht der russischen Opposition erstaunlich, wie lange der Westen weggeschaut habe, so Karamursa.
It has been astonishing to many of us in the Russian Democratic Opposition, how long the Western world has looked the other way.
Christian Lindner forderte Aufklärung durch Moskau und Entfaltungsmöglichkeiten der russischen Opposition.
Bis das nicht gewährleistet ist, befürworten wir ein Moratorium für Nord Stream 2.
Die Grünen halten an ihrem grundsätzlichen Widerstand gegen Nord Stream 2 fest und sehen konkrete Chancen, das Projekt zu stoppen. Als Fraktionschef begründete Anton Hofreiter diese Position so.
Des Weiteren besteht immer noch Unklarheiten beim Umweltrecht. Es stehen Unklarheiten bei der Gasrichtlinie von Seiten der Europäischen Union. Also es gibt eine Reihe von Wegen, wo man ansetzen könnte, um aus diesen Verträgen rauszukommen.
Der Geschäftsführer im Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, Michael Harms, äußerte daran im Deutschlandfunk starke Zweifel.
Alle Genehmigungen sind erteilt, die Verträge sind wasserdicht und nicht nur in Deutschland, sondern in 5 Ländern plus die gesamte europäische Regulierung. Also allein diese rechtliche Möglichkeit wäre, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
Sie habe sich noch kein abschließendes Urteil gebildet, so zitiert dpa die Bundeskanzlerin aus der Unionsfraktionssitzung. Gesucht wird eine gemeinsame europäische Reaktion auf den Giftanschlag, sicherlich ein Thema beim EU-Gipfel Ende September.
Aus Berlin, Klaus Remme. Die Automobilbranche ist, wie viele Wirtschaftszweige, hart von der Corona-Krise getroffen worden. Der Umsatz ist dramatisch eingebrochen, weil wesentlich weniger Fahrzeuge verkauft wurden. Aus der Sicht des Umweltschutzes mag das gut sein, aber daran hängen auch Arbeitsplätze. Was also jetzt tun? Verkehrsminister Scheuer will die Wagen vorm Hof haben, wie er sagt, und hätte am liebsten eine Kaufprämie auch für Autos mit Verbrennungsmotor. Aber das wiederum würde komplett dem Kurs entgegenlaufen, dem sich auch die Bundesregierung verschrieben hat, nämlich viel mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen. Bei einem Spitzentreffen von Vertretern aus Politik und Wirtschaft im Kanzleramt wurde nach Lösungen gesucht. Frank Kapellan berichtet.
Schon im Vorfeld der amtlichen Videokonferenz zeichnete sich ab, dass dieser Gipfel ohne konkrete Beschlüsse bleiben würde. Stattdessen sollen nun Konzepte erarbeitet werden, wie die angeschlagene Autoindustrie unterstützt werden könnte. Dabei geht es vor allem um Hilfen für die Zuliefererbetriebe, die besonders unter dem Ausstieg aus der Verbrennertechnologie zu leiden haben, Wirtschaftsminister Peter Altmaier bekräftigt am Abend im ZDF:
Ein wichtiges Ergebnis heute ist, dass wir bei diesem Wandel helfen wollen. Wir dürfen diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht im Stich lassen, denn sie sind nicht durch eigenes Verschulden oder durch eigene Fehler in diese Situation gekommen, sondern durch den weltweiten Rückgang der Wirtschaft und den weltweiten Rückgang nach Nachfrage von Automobilen.
SPD-Chef Norbert Walter Borjans hatte einen staatlichen Fonds ins Gespräch gebracht. Die Kapitaldecke, insbesondere mittelständischer Betriebe, soll gestärkt werden. Eine ähnliche Initiative hatte die IG Metall bereits angestoßen, die sogenannte Best Owner Group, gedacht für Zulieferer, die zu 100% vom Verbrennungsmotor abhängig sind. Denkbar, dass sich der Staat nun einschaltet, um den Umbau und die Erschließung neuer Märkte zu fördern. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte dabei immer auch an Kaufprämien für saubere Verbrenner gedacht. Der Christdemokrat will das Thema auch nicht eindeutig zu den Akten legen, stellt aber fest:
Naja, über die Kaufprämie für Verbrenner, und zwar für moderne, umweltfreundliche Verbrenner, ist ja im Juni eingehend diskutiert worden. Damals war das in der Koalition nicht einigungsfähig. Heute war, glaube ich, allen bewusst, dass man solche Fragen nicht kontrovers lösen kann. Es hat heute niemand diese Prämie explizit gefordert.
Vor dem Treffen hatte die CSU in Sachen Verbrennerkaufprämie noch einmal Druck gemacht. Verkehrsminister Andreas Scheuer erklärte gegenüber unserem Sender:
Beim Verbrenner, da stehen viele, viele moderne Fahrzeuge auf Halde. Und die müssen vom Hof, damit neue nachproduziert werden. Und das ist genau der Produktionszyklus. Ohne Produktion auch keine Arbeitsplätze.
Mit dem Koalitionspartner allerdings sind Prämien für Verbrenner nicht durchsetzbar. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte diese zwar befürwortet. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil folgte dem Drängen der IG Metall, die von unübersehbaren Folgen für VW sprach. Am Ende aber setzte sich die neue Parteiführung mitsamt des Fraktionsvorsitzenden durch. Rolf Mützenich, Saskia Esken und Norbert Walter Borjans hatten beim Koalitionsausschuss die direkte Förderung von Verbrennungsmotoren verhindert.
Also die Entscheidung über die Kaufprämien ist gefallen. Es wird keine Kaufprämien für Verbrennungsmotoren geben,
unterstreicht die Umweltministerin von der SPD. Im Interview mit Welt TV bekräftigt Svenja Schulze allerdings, auch die Sozialdemokraten hätten die Zulieferer im Blick. Denen müsse beim Ausstieg aus der Verbrennertechnologie noch mehr unter die Arme gegriffen werden.
Wichtig ist, dass man sich um diese Industrie kümmert. Das ist oft mittelständische, das sind familiengeprägte Betriebe. Auch die brauchen eine Perspektive. Es geht darum, sich auf die Mobilität der Zukunft jetzt einzurichten. Und die wird CO2-frei sein.
Eine solche Förderung ist auch im Sinne der oppositionellen Grünen. Fraktionschef Anton Hofreiter beklagt, es sei noch nicht genügend unternommen worden, um den Umbau des deutschen Autosektors zu fördern.
Und deshalb erwarten wir von der Bundesregierung, dass sie schnell dafür sorgt, dass es Transformationsfonds gibt. Was allerdings ein sinnloser Einsatz von Geld wäre, wäre eine Kaufprämie für Verbrenner. Denn das bedeutet, man investiert in die Vergangenheit.
Wiedervorlage im November, dann nämlich soll es das nächste Spitzengespräch geben. Überschrift: Konzertierte Aktion Mobilität.
Der Bericht von Frank Capellan, und wir haben um 23.32 Uhr Kurzmeldungen dieses Tages. Die Große Koalition will das sogenannte Wohneigentumsgesetz verändern, mit dem Ziel, Umbauten, wie zum Beispiel energetische Sanierungen, zu erleichtern. Lothar Lenz.
Bisher ist es so, dass zum Beispiel Schönheitsreparaturen mit einfacher Mehrheit der Wohnungseigentümer beschlossen werden können. Das Stimmrecht bemisst sich dabei nach der Größe der jeweiligen Wohnung. Gravierende Veränderungen wie der Einbau eines Aufzugs, neue Balkone oder der Ausbau des Dachstuhls zum Wohngeschoss setzen bisher Altstimmigkeit voraus. Das heißt, alle Miteigentümer im Haus müssen zustimmen, sonst ist das Projekt gescheitert. Die Große Koalition in Berlin will jetzt weitreichende Veränderungen in das Gesetz schreiben. Maßnahmen zur energetischen Sanierung zum Beispiel sollen künftig schon mit einfacher Mehrheit beschlossen werden können. Stimmen sogar 2/3 der Eigentümerinnen und Eigentümer dafür, dann müssen alle in der Hausgemeinschaft für die Kosten der Sanierung aufkommen, also auch die, die dagegen gestimmt haben. Und jeder einzelne Miteigentümer soll durch das neue Gesetz auch mehr Rechte bekommen. Wer zum Beispiel auf eigene Kosten eine Ladestation im Keller installieren will oder einen barrierefreien Umbau vornehmen, dem kann die Eigentümergemeinschaft das künftig nicht mehr verwehren. Noch in diesem Monat soll sich der Bundestag mit der Novelle befassen. Dann könnte das Gesetz schon ab November gelten. Dass die Zahl der Streitfälle in Eigentümergemeinschaften durch das neue Gesetz abnimmt, halten Beobachter allerdings für einen frommen Wunsch.
Die Hartz-IV-Sätze steigen zum Januar stärker als bislang bekannt. Cecilia Reible.
14 Euro mehr im Monat als jetzt soll ein alleinstehender Erwachsener ab Januar bekommen. Der Hartz-IV-Regelsatz steigt damit auf 446 Euro. Das sind 7 Euro mehr als noch im August von der Bundesregierung angegeben. Auch für kleine Kinder und Jugendliche in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften gibt es im kommenden Jahr mehr Geld. 14- bis 17-Jährige bekommen künftig 373 Euro monatlich. Das sind 45 Euro mehr als jetzt. Für Kinder bis 5 Jahre soll es ab dem kommenden Jahr 283 Euro geben, eine Erhöhung um 33 Euro. Grund für die Anhebung sind die gestiegenen Preise und Löhne. Die Hartz-IV-Regelsätze werden alle 5 Jahre neu festgesetzt, wenn eine neue sogenannte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe vorliegt. Zusätzlich werden sie jedes Jahr an die Lohn- und Preisentwicklung angepasst. Dazu gab es aber noch keine aktuellen Zahlen, als das Bundeskabinett Mitte August die Erhöhung auf den Weg gebracht hatte. Nun liegen die Daten vollständig vor. Die Änderungen werden bei den Beratungen im Bundestag in den Gesetzentwurf eingearbeitet. Bundestag und Bundesrat müssen der geplanten Erhöhung noch zustimmen. Dann kann die Anhebung der Regelsätze zum 1. Januar in Kraft treten.
UN-Generalsekretär Guterres hat in einem eindringlichen Appell für den Kampf gegen den Klimawandel geworben. Peter Mücke.
Die Corona-Pandemie habe die Klimakrise in diesem Jahr aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt, beklagte der UN-Generalsekretär im Interview mit Covering Climate Now, einem Zusammenschluss von Medienunternehmen, die sich für eine intensive Klimaberichterstattung einsetzen und zu dem auch die Nachrichtenagentur AFP gehört. 2 Wochen vor Beginn der UN-Vollversammlung in New York warnte Guterres, die Veränderung des Klimas sei eine viel größere Bedrohung als das Coronavirus und bedeute eine existenzielle Gefahr für unseren Planeten und unser Leben. Entweder wir stehen zusammen oder wir sind dem Untergang geweiht, so der UN-Generalsekretär wörtlich. Er appellierte an die Staaten, die Krise als Sprungbrett für eine Transformation hin zu erneuerbaren Energien zu nutzen. Er sprach sich erneut dafür aus, Subventionen für fossile Brennstoffe abzubauen und den CO2-Ausstoß stärker zu besteuern. Dabei komme es jetzt vor allem auf die stärksten Verschmutzer an, China und die USA, aber auch die Europäische Union, Russland, Indien und Japan. Guterres hatte das Thema Klimawandel bereits vor einem Jahr ganz oben auf die Agenda gesetzt und zu einem Gipfeltreffen vor der eigentlichen Generalversammlung geladen, zu dem unter anderem auch Bundeskanzlerin Merkel und Aktivistin Greta Thunberg nach New York gekommen waren.
Laut einer Studie sind weltweit 37 Millionen Menschen auf der Flucht als Folge von Amerikas Kriege gegen den Terror. Thorsten Teichmann.
David Wine von der Brown University im Bundesstaat Rhode Island hat 8 Konflikte untersucht, in denen Soldaten des US-Militärs oder Mitarbeiter der Geheimdienste gekämpft haben. Und zwar seit der frühere US-Präsident George W. Bush zum weltweiten Krieg gegen den Terror aufgerufen hatte. Dazu gehören zum Beispiel die Kriege in Afghanistan und Irak. Die Studie umfasst aber auch die Folgen der Drohnenangriffe der CIA auf mutmaßliche Terroristen in Jemen, die das Land weiter destabilisiert haben, und die Rolle des US-Militärs im andauernden Bürgerkrieg dort. Nach verfügbaren internationalen Daten kommt Wine auf 37 Millionen Menschen, die aufgrund der Kriege mit US-Beteiligung nicht länger in ihrem Haus, ihrer Stadt, ihrem Dorf leben konnten. Vor allem Menschen aus Syrien, Afghanistan und Irak haben ihr Land vorübergehend oder dauerhaft verlassen. Das sind aber die wenigsten. Die Studie zählt nämlich auch all jene, die innerhalb ihres Landes auf der Flucht sind, und das ist die überwältigende Mehrheit.
In Kalifornien geht der Kampf gegen die Waldbrände weiter. Dazu wurde in Teilen des US-Bundesstaates der Strom teilweise ausgestellt. Katharina Wilhelm.
In der Nacht von Montag auf Dienstag waren laut des lokalen Energieversorgers rund 172.000 Haushalte, vor allem im Norden, betroffen. Der Strom wird vorsorglich abgestellt, da in Kalifornien noch viele Stromleitungen überirdisch laufen und bei starkem Wind die Gefahr besteht, dass diese umkippen und Brände entzünden können. Bereits jetzt haben die Wald- und Buschbrände eine Rekordfläche von mehr als 8000 Quadratkilometern verbrannt. Das ist zusammengerechnet die größte Fläche seit Beginn der Statistik im Jahr 1987. Die Feuerbekämpfer befürchten, dass es in den kommenden Tagen und Wochen zu einem Aufflammen der Brände kommen könnte. Denn nun unter anderem die sogenannten Center-Enna-Winde wehen. Besonders heiße und schnelle Winde, die saisonal immer Feuer begünstigen. Das Schlimmste werde damit noch kommen, so die Meinung der Experten vor Ort.
Und den Tag an der Börse in Frankfurt fasst Samir Ibrahim zusammen.
Die symbolisch gewordene Marke von 13.000 Punkten der DAX konnte sie nach den kräftigen Kursgewinnen vom Vortag nicht halten. Auch wenn die deutsche Exportwirtschaft wieder mehr verkaufen kann, die schlechten Nachrichten überwogen. Eine davon kam aus den USA. US-Präsident Donald Trump will die eigene Wirtschaft weiter von China entkoppeln, vor allem die Technologiebranche. Wie genau das funktionieren soll, ist nicht ganz klar, aber es sorgt für Unsicherheit. Der Ausverkauf der Technologietitel geht auch nach dem verlängerten Wochenende in den USA unvermindert weiter. Mit Folgen für den DAX. Der verliert am Ende rund 1% und schließt den Handel bei 12.968 Punkten. Unter den Verlierern auch große deutsche Technologiewerte wie etwa Infineon. Im Sog der Verluste in New York gibt die Aktie fast 2% nach. Unter den wenigen Gewinnern des Tages die deutschen Autowerte. Die anhaltende Diskussion um eine Autokaufprämie auch für Verbrenner und der parteiübergreifende Widerstand dagegen interessierte an der Börse erst einmal nicht. Hier setzt man schlussendlich auf eine Einigung. Die Aktien von Daimler, BMW und VW fuhren den zweiten Tag in Folge Gewinne ein. Unter Druck gerät erneut die Luftfahrtbranche. EasyJet kündigt an, das Angebot infolge der Corona-Pandemie weiter zu reduzieren. Ein Bericht zur Lufthansa sorgt zusätzlich für Besorgnis. Demnach könnten der Airline stärkere Einschnitte bevorstehen als bisher gedacht. Es wird also möglicherweise noch mehr gespart. Was Anleger sonst in der Regel freut, sorgt dieses Mal für Kursverluste. Papiere der Lufthansa gehen mit einem Minus von gut 1,5% aus dem Handel. Immerhin könnte die Lage des Konzerns düsterer sein als angenommen. Auch die Aktien des Luftfahrtausrüsters MTU und die Papiere von Airbus geben aus Sorge um die Lage der Luftfahrtbranche kräftig nach.
Jahrelang hat in Deutschland kaum jemand über die Gesundheitsämter gesprochen. Aber jetzt in der Corona-Krise bekommen sie eine ganz neue Bedeutung. Sie sind vor allem verantwortlich für die Nachverfolgung von Kontaktketten und deshalb sind sie auch stark belastet. Deshalb sollen sie jetzt auch besser ausgestattet werden, vor allem personell und digital. Die Bundesregierung will dafür 4 Milliarden in den kommunalen Gesundheitsdienst stecken. An der entsprechenden virtuellen Konferenz heute nahm neben dem Gesundheitsminister auch die Bundeskanzlerin teil. Johannes Kuhn berichtet.
Die Kanzlerin dankte erneut den Mitarbeitern der Gesundheitsämter, erinnerte aber daran, dass die Krise auch Schwachstellen offenbart habe.
Deshalb stoßen sie auch in Regionen mit hohen Infektionszahlen mitunter an die Grenzen dessen, was personell leistbar ist. Und auch die technische Ausstattung, das haben wir jetzt mitbekommen, die digitalen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten lassen durchaus noch zu wünschen übrig.
Am Wochenende hatten Bund und Länder beschlossen, wie diese Schwachstellen beseitigt werden sollen. Genauer gesagt hatten sie sich darauf geeinigt, wie genau die 4 Milliarden Euro ausgegeben werden, die der Bund dem öffentlichen Gesundheitsdienst im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets zugesichert hatte. Bis 2022 sollen nun mindestens 5.000 neue unbefristete Vollzeitstellen geschaffen werden. 1.500 davon bereits bis Ende kommenden Jahres. Dazu kommt ein massives Digitalisierungsprogramm. Fehlende digitale Vernetzung ist ein Kernproblem, auch während Corona. Ob gefaxte Infektionsmeldungen oder per Hand ausgefüllte Aussteigerkarten von Passagieren. Oft müssen Mitarbeiter der Gesundheitsämter die Informationen erst mühsam in ihren Computer tippen. Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, hatte die Digitalisierungsoffensive deshalb am Montag im Deutschlandfunk begrüßt.
Wir haben im Moment einzelne Schubladen, sage ich mal, die ablaufen, auch in den Meldesystemen. Und das, was rechts und links des Weges sieht, kann nicht miteinander kommunizieren. Und deswegen ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Und das würde uns dem Ganzen einen Riesenschub verleihen, wenn wir das auf digitale Beine stellen und vernetzen können.
Ärzteverbände und Gewerkschaften hatten den Sparkurs im öffentlichen Gesundheitsdienst bereits lange kritisiert. Und auch jetzt kommt von dort nicht nur Lob, sondern auch die Warnung. Stellenausschreibungen alleine führten noch nicht dazu, dass die Stellen auch besetzt werden könnten. So weist der Marburger Bund darauf hin, dass Mediziner im Krankenhaus oder der eigenen Praxis deutlich mehr verdienen als in der Amtsstube. Denn Ärzte in Gesundheitsämtern werden bislang nach dem regulären Tarifvertrag im öffentlichen Dienst entlohnt.
Es müssen jetzt endlich die Tarifverhandlungen für die Ärzte in den Gesundheitsämtern aufgenommen werden und da müssen sich auch alle bewegen.
Fordert Teichert. Sprich, ein gesonderter Tarifvertrag soll her. Womit gesichert sein dürfte, dass der öffentliche Gesundheitsdienst ein gesundheitspolitisches Brennpunktthema bleibt.
Johannes Kuhn berichtete. Deutschland bekommt im internationalen Vergleich gute Noten für sein Bildungssystem. Im jährlichen Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also der OECD, in dem die Bildungssysteme der OECD und anderer Länder miteinander verglichen werden, wird dabei besonders die deutsche Berufsausbildung hervorgehoben. Manfred Götzke hat die Einzelheiten.
Deutschland steht in der beruflichen Bildung im Vergleich mit anderen Industriestaaten der OECD gut da. Sowohl was die Qualität der Ausbildung angeht, als auch die Jobchancen für junge Leute. Und das hängt vor allem mit der deutschen Spezialität in der beruflichen Bildung zusammen, sagt Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der OECD.
Die eigentliche Stärke der beruflichen Bildung in Deutschland ist das Zusammenspiel zwischen schulischer und betrieblichen Lernen. Und die OECD-Analysen zeigen, dass es genau das Lernen am Arbeitsplatz ist, das die berufliche Bildung auch dann so erfolgreich macht.
So bietet eine Berufsausbildung in Deutschland quasi eine Beschäftigungsgarantie. Nur 3% der Absolventen beruflicher Ausbildung waren 2019 ohne Job. Die Beschäftigungsquote von ehemaligen Azubis liegt in Deutschland auf dem Niveau von Hochschulabsolventen. Lob gab es auch dafür, dass Deutschland die berufliche Bildung anschlussfähiger gemacht hat. Heute ist es für einen jungen Menschen mit Berufsausbildung ohne Abi wesentlich leichter zu studieren als noch vor 10 Jahren, so Andreas Schleicher. Und auch die Aufstiegschancen für ehemalige Azubis seien in Deutschland besonders gut, sagt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek.
92% unserer jungen Leute machen ihre Ausbildung in einem Bereich, der beruflichen Aufstieg direkt ermöglicht. Wenn man das dann im OECD-Vergleich sieht, da sind es nur 70%. Aber genau hier kann ich, glaube ich, heute feststellen, dass die berufliche Bildung in Deutschland auch ein echter Karrieretreiber sein kann.
Dass das alles so bleibt, hängt vor allem davon ab, ob die Betriebe trotz Corona weiter in die berufliche Ausbildung investieren, so die OECD. Weil in Deutschland, anders als in den meisten anderen Ländern, der betriebliche Teil der Ausbildung so entscheidend ist, sei das System hier besonders störanfällig. Eher kritisch sieht die OECD dagegen den Umgang des deutschen Schulsystems mit der Corona-Krise. Zum Beispiel was die Dauer der Schulschließung angeht. 17 Wochen waren die Schulen hierzulande dicht. Im OECD-Schnitt waren es nur 14.
Bei den vielen jungen Menschen, die auf sich alleingestellt waren, mit wenig Unterstützung, vielleicht auch ohne moderne Lerntechnologien, bei denen hat dieser Lockdown doch tiefe Spuren hinterlassen. Die Lernverluste während der Schulschließung, die in Deutschland etwa 3 Wochen länger als im OECD-Mittel gedauert haben, könnten für die Corona-Generation ein Minus von 3% beim Lebenseinkommen bedeuten.
Die Corona-Krise hat zwar die Bildungssysteme in allen Ländern kalt erwischt, in Deutschland habe sich die Umstellung auf Digital- und Fernunterricht allerdings als schwieriger erwiesen, meint OECD-Mann Schleicher.
Daten aus der PISA-Studie zeigen, dass in Deutschland nur ein Drittel der Schulen mit einer modernen Lernplattform ausgestattet ist. Allerdings war das vor der Corona-Krise. Im OECD-Mittel waren das 54%. Und wenn wir jetzt mal Nachbarland Dänemark schauen oder Singapur und Asien, da sind das über 90%. Da ist die Digitalisierung wirklich schon tief integriert.
Mit Hochdruck haben die deutschen Schulen in den vergangenen Wochen vieles nachgeholt. Schleicher appelliert, dabei zu bleiben. Nach der Wiederöffnung der Schulen reiche es nicht, den Status quo wiederherzustellen. Vielmehr müsse die Digitalisierung des Lernens jetzt konsequent vorangetrieben werden.
Manfred Götzke berichtete, immer mehr illegale Drogen werden in Deutschland konsumiert. Seit 9 Jahren steige die Zahl der von der Polizei registrierten Drogendelikte kontinuierlich an. Das hält der Lagebericht zur Drogenkriminalität fest. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig und der Präsident des Bundeskriminalamtes Holger Münch. Sie haben den Bericht heute in Berlin vorgestellt und Gudula Geuter hat zugehört.
Es ist ein internationaler Trend, der sich auch in Deutschland zeigt. Die Zahl der Drogendelikte steigt, hierzulande das 9. Jahr in Folge. 2019 wurden fast 360.000 Drogendelikte registriert, 2,6% mehr als im Vorjahr. Vor allem eine Entwicklung macht Holger Münch, dem Chef des Bundeskriminalamtes, Sorgen.
Den mit Abstand größten Anstieg haben wir im letzten Jahr zu verzeichnen im Zusammenhang mit Kokain mit über 12% insgesamt, sowohl konsumnahe als auch Handelsdelikte.
Dabei könnten an sich hohe Zahlen auch eine positive Entwicklung aufzeigen, denn, wie Münch betont, Rauschgifttaten sind Kontrolldelikte. Je mehr die Polizei hinschaut, desto mehr findet sie. Das aber erklärt die steigenden Zahlen nicht, denn, so Münch, die Intensität der Kontrolle sei annähernd gleich geblieben. Der tatsächliche Anstieg zeigt sich auch bei den Drogentoten. 1.398, das sind 122 mehr als noch im Jahr zuvor. Den Anstieg gerade beim Kokain erklärt Holger Münch auch mit neuen Abnehmern.
Ja, wir stellen fest, dass es keine Elite-Droge mehr ist, sondern gesellschaftlich weiter verbreitet. Und damit auch verfügbar und beobachtbar, auch bei jungen Menschen, die das in ihren Kontakten erleben, dass andere Kokain konsumieren.
Die Polizei setzt für die Strafverfolgung vor allem auf internationale Zusammenarbeit bei der Suche im Darknet ebenso wie in den europäischen Häfen. Zur Repression müssten aber größere Anstrengungen bei der Prävention kommen. Das glaubt auch Daniela Ludwig, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Sie verweist auf Erfolge bei Crystal Meth, der einzigen Droge, deren Vertrieb und Konsum nach den Zahlen rückläufig ist. In einigen Bundesländern seien hier zuvor viele Menschen gestorben, Lebensläufe dauerhaft gezeichnet gewesen, so die CSU-Politikerin.
Und man hat sich da entschlossen, Geld in die Hand zu nehmen, zielorientiert für Präventionsarbeit Crystal Meth mit großem Erfolg. Das zeigt auch, Prävention ist keine weiße Salbe. Im Gegenteil, sie hat sich bewährt und sie hat sich auch im illegalen Bereich bewährt. Und deswegen halte ich es für notwendig, dass wir insbesondere bei der Frage Kokain eine Schippe drauflegen, denn Kokain ist der Trend.
Nach wie vor kommen die meisten Drogenarten aus dem Ausland, aber auch die Produktion in Deutschland nimmt zu, erläutert der BKA-Präsident.
Das betrifft insbesondere synthetische Drogen und neue psychoaktive Substanzen. Das zeigen die Sicherstellungen von 31 illegalen Rauschgiftlaboren in Deutschland im letzten Jahr. Im Vorjahr waren es 19.
Über Sucht müsse in Deutschland offener gesprochen werden, meint Daniela Ludwig. Gleichzeitig dürfe man den Drogenhandel nicht verharmlosen. Man spreche nicht von Kleinkriminalität, sondern
von einer Kriminalität, die Milliardenumsätze macht weltweit, die Folgedelikte nach sich zieht, Geldwäsche, Zwangsprostitution, Körperverletzungen bis hin zu Totschlagsdelikten.
Trotzdem kann sie sich vorstellen, dass der Konsum von Cannabis von der Straftat zur Ordnungswidrigkeit herabgestuft wird.
Wir sind genau zu diesen Fragen natürlich im Gespräch,
sagt eher zustimmend BKA-Präsident Holger Münch, der sich gleichzeitig gegen die Legalisierung ausspricht.
Informationen von Gudula Geuter. Es mag sich so anfühlen, als sei der Brexit schon vollzogen, denn beschlossen ist der Ausstieg Großbritanniens aus der EU ja, aber wegen der Übergangsphase bis Ende des Jahres ist davon noch wenig zu spüren. Hinter den Kulissen wird verhandelt, wie es nach Jahresende weitergehen soll, allerdings kommen die Gespräche nicht voran. Jetzt hat die Regierung in London etwas auf den Tisch gelegt, was einer politischen Bombe gleichkommen könnte. Sie will den mühsam ausgehandelten Austrittsvertrag wieder aufschnüren. Es geht um den künftigen Status des EU-Nachbarlands Irland. In Brüssel ist man perplex bis empört. Von dort berichtet Holger Beckmann.
Schon bisher war die Brüsseler Perspektive auf den Brexit und das, was danach kommen soll, von diversen Irritationen geprägt.
Ich verstehe nicht ganz die Haltung mancher in London, die sagen, man kann den Binnenmarkt, die Zollunion, die Europäische Union verlassen und alle Pflichten abgeben, aber nach wie vor soll ansonsten alles so bleiben, wie es ist. Nein, ein Drittstaat ist in einer anderen Position als ein Mitgliedstaat.
So hat es beispielsweise der CDU-Politiker David McAllister auf den Punkt gebracht, der Brexit-Beauftragte des Europäischen Parlaments. Doch was jetzt aus London zu hören ist, das dürfte bei einigen aus Irritation schlichte Fassungslosigkeit machen. Freilich will das aus der EU-Kommission niemand so deutlich sagen. Schließlich hat die neue Runde der Post-Brexit-Gespräche ja heute erst begonnen und die Verhandlungen möchte man nicht mit möglicherweise unbedachten oder emotionalen Äußerungen aus Brüssel zusätzlich belasten. Das habe ja, so heißt es hinter vorgehaltener Hand, Großbritanniens Premier schon selbst ausreichend genug getan. Denn Boris Johnson hat dafür plädiert, den gesamten im vergangenen Jahr zwischen EU und London ausgehandelten und von beiden Seiten ratifizierten Austrittsvertrag wieder aufzuschnüren. Grund? Der künftige Status von Nordirland. Dieser sei für das Vereinigte Königreich so nicht akzeptabel. Offenbar stört man sich in London daran, dass im britischen Teil Irlands auch künftig diverse EU-Regeln gelten sollen, damit Grenzkontrollen zum EU-Mitglied Republik Irland vermieden werden. An einer Lösung dieses Problems hatte man monatelang gearbeitet, doch diese Lösung will Boris Johnson nun offenbar nicht mehr akzeptieren. Für den SPD-Europaparlamentarier Bernd Lange unbegreiflich.
Wenn das wirklich auf den Tisch kommt, dann müssen wir, glaube ich, die Verhandlungen abbrechen über einen Handelsvertrag, weil das in der Tat ein Unterlaufen von vertraglich vereinbarten Geschichten ist.
Ein endgültiges Scheitern der Gespräche schätzen in Brüssel deshalb immer mehr als ein zunehmend wahrscheinliches Szenario ein. Das würde bedeuten, ab Jahreswechsel, nämlich dann, wenn die Übergangszeit nach dem eigentlich beschlossenen Brexit endgültig vorbei sein wird, könnte Großbritannien tatsächlich und mit allen Konsequenzen wieder Drittstaat zur EU sein. Mit Grenzkontrollen für Personen und Waren, mit gegenseitigen Zöllen und ohne das Recht vor allem von Briten und Kontinentaleuropäern, sich frei zwischen beiden Seiten hin und her bewegen zu dürfen.
Holger Beckmann berichtete und wir haben noch die Presseschau zusammengestellt, heute von Milena Reimann und gelesen von Martina Sturm-Wende.
Thema ist die Videokonferenz von Bundeskanzlerin Merkel mit Verantwortlichen der öffentlichen Gesundheitsversorgung. Es ist zu hoffen, dass etwas von der Veranstaltung bleibt, schreibt die Pforzheimer Zeitung und konkretisiert, dass Bund und Länder Anregungen aufnehmen, dass die Gesundheitsämter Erkenntnisse darüber mitgenommen haben, wie sich die Arbeit vielleicht effektiver gestalten lässt. Um allerdings den Personalnotstand zu bekämpfen, ist mehr nötig. Beispielsweise ein gesonderter Tarifvertrag. Denn bislang liegt der Verdienst für Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst unter dem in anderen Bereichen, etwa im Krankenhaus, in der Praxis oder in der Forschung. Wer von mehr Attraktivität spricht, muss bei den Bezügen anfangen. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg fügt hinzu, die Arbeit in der Klinik gilt unter Medizinern als attraktiver, auch als, zumindest in Normalzeiten, sinnvoller als die Schreibtischarbeit. Darum, statt auf Personal zu hoffen, müssen die Behörden ihre Infrastruktur optimieren, Abläufe effizienter gestalten. Digitale Meldesysteme sind da das Minimum und müssten eigentlich seit Monaten installiert sein. Die neue Osnabrücker Zeitung meint hingegen, es ist unbestritten, dass die Gesundheitsämter auch künftig einsatzbereit sein müssen. Nur sollten deshalb gleich 5000 zusätzliche Stellen geschaffen werden? Das allein mit Corona zu begründen wäre unredlich. Bis die Stellen bewilligt, ausgeschrieben und besetzt sind, geht so viel Zeit ins Land. Da sollte die Pandemie schon Geschichte sein. Das wichtige Prinzip des sparsamen Haushaltens darf das Virus jedenfalls nicht zerstören. Kommentiert wird auch eine zweite Videokonferenz der Kanzlerin. Am Abend sprach sie mit Vertretern der Automobilbranche. Zuvor hatte die CSU erneut eine Autokaufprämie für Fahrzeuge mit modernen Verbrennungsmotoren gefordert. Das ist Klientelpolitik, findet der Berliner Tagesspiegel. Es ist purer Populismus. Auch CSU-Chef Söder weiß genau, dass die Zukunft des Personenverkehrs elektrisch ist, zumindest Hybrid. Wo sie auf jeden Fall nicht liegt, im Verbrennungsmotor und sei ja noch so effizient. Was soll also dieser Blick nach hinten in das Fahrwasser der Autokonzerne, deren Führung oftmals längst nach vorn peilt? Eine Kaufprämie werde die Autoindustrie nicht retten, betont die Volksstimme aus Magdeburg. Dafür sind die Probleme zu komplex. Eine staatliche Prämie, um den Absatz zu fördern, mag während einer kurzen und allgemeinen Absatzkrise sinnvoll sein. Sie hilft aber keinem Hersteller, der ein Problem mit seinem Produkt und dem Wettbewerb hat.
Und mit der Presseschau endet die Sendung. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ab 5.05 Uhr bringen Sie die Kollegen der Informationen am Morgen wieder auf den aktuellen Stand. Am Mikrofon dieser Sendung war Christiane Kess. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Musik